So, hallo, liebe Blackwater.live-Freunde, Leser, Kunden, Zuhörer. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge des Podcastes. Heute, das ist die Folge 3 sozusagen des neuen Podcast-Formats. Ich habe auch gerade oder bin gerade dabei, auch etwas Neues zu testen von der Aufnahmequalität. Wenn ich alles richtig gemacht habe, dann ist die Aufnahmequalität jetzt besser wie bei vorherigen Podcasts. Ja, aber gut, das ist nur eine technische Sache. Also da könnt ihr mir, wenn ihr möchtet, ja gerne mal Feedback bei Gelegenheit geben. Mit dieser Folge 3 habe ich einiges in den Artikel dazu reingeschrieben. An zusätzlichen Sachen, die ich euch einfach mal mitteilen wollte. Ich bin da auch nochmal schriftlich auf eine Frage eingegangen, die immer wieder auftaucht. Aber mehr will ich dazu jetzt erstmal gar nicht verraten, sondern auch direkt starten, weil wir haben ja noch eine halbe Stunde Zeit. Also mein Ziel ist ja wirklich nicht länger wie eine halbe Stunde zu sprechen, damit es auch nicht zu langatmig wird. Und alle zusätzlichen Sachen, die könnt ihr dann in dem passenden Artikel zu diesem Podcast nachlesen. Also, heute haben wir vier Fragen. Wie immer die Finanzfragen zuerst. Zwei Finanzfragen, zwei sonstige. Kommen wir direkt zu den beiden Finanzfragen. Die erste Frage hier, die gestellt wurde, ist: Hallo Martin, macht es immer noch Sinn, nur mit ETFs zu investieren? Und warum ich eben denke, dass diese Anlage jetzt gut geeignet ist oder besser als andere Geldanlagen, soll ich ein oder mehrere ETFs kaufen? Das ist die erste Finanzfrage. Also die Frage ist natürlich immer, was man erreichen möchte. Und für den langfristigen Vermögensaufbau, da fällt uns das Thema Altersvorsorge ein. Da sind ETFs ideal geeignet. Ne? Und wir reden hier von einer bestimmten Art von ETF. Das kommt ja manchmal nicht immer so raus, aber ich will es nochmal so ganz klar sagen, weil dieser Podcast soll ja auch für viele neue Anleger sein. Und da haben wir eine ganze Menge, also junge Menschen, die noch gar keine Erfahrung haben. Also diese ETFs, ohne es zu kompliziert zu machen, die gibt es für alle möglichen Märkte, auch für festverzinsliche Märkte, für also Bonds würde man sagen, für Immobilien und so weiter und so fort, auch Rohstoffe, kann man mit allem machen. Aber wir reden ja hier von Aktien-ETFs und die auf den MSCI World laufen. Und diese Aktien-ETFs auf dem MSCI World, das kann man sich so vorstellen wie den DAX, nur ist der MSCI World eben alle umfassend, also da sind über 1400 Werte drin. Und wenn man den richtigen ETF wählt, hat man sogar noch auch die Schwellenländer mit abgedeckt, wie wir das bei dem Vanguard All World kennen. Und eigentlich ist es so, dass man sagen kann, dass diese Anlage vielleicht sogar jetzt noch besser denn je geeignet ist, denn diese globalen Aktienindizes, wo eben all diese Unternehmen drin sind, die steigen doch sehr viel stärker durch die Ausweitung der Geldmenge, wie durch die reine Steigerung der Produktivität. Das ist ja immer so ein Irrtum, den manche aufsitzen, wenn man manche Foren liest oder manche Blogs. Natürlich steigen Aktien auch im Wert, wenn es jetzt ein gutes Unternehmensergebnis gibt oder eben die Produktivität gesteigert wurde etc. Aber im Wesentlichen steigen sie halt, das muss man ganz klar sagen, die Korrelation, also der Zusammenhang ist eindeutig, wenn die Geldmenge ausgeweitet wird. Und das sehen wir ja global jetzt durch Corona erst recht. Normalerweise hätten wir deutlich tiefere Stände in den Aktienindizes wie dem DAX. Denn eigentlich sind wir ja im Katastrophenmodus, aber wie man sieht, sind diese Märkte gar nicht so stark davon beeindruckt. Wenn, dann rauscht es schnell nach unten, wie wir es im März gesehen haben, und geht dann auch sehr steil wieder nach oben, ohne da jetzt eine Doktorarbeit draus machen zu müssen. Man ist damit bestens aufgestellt, wenn man so einen globalen ETF kauft, denn da ist eben alles dabei und es gibt nur ein Doom-Szenario. Klar, die ganze Welt geht unter. Alle Währungen verlieren an Wert und alles bricht zusammen. Aber wie ich schon immer sagte, dann brauchen wir uns damit auch nicht weiter zu beschäftigen. Dann muss man heute schon gucken, dass man an Waffen, Alkohol, Zigaretten und ähnliche Sachen kommt. Das kann man tun, aber hier geht es ja, also wir gehen mal davon aus und man muss immer eine Grundannahme treffen, dass die Welt eben nicht untergeht. Ja, also realistisch ist es ja auch, ne? Also ich meine, ist schon oft gesagt worden, die Welt geht unter und meistens passiert es ja dann doch nicht. Also da sollten wir mal einfach von ausgehen. Und deswegen ist das eine gute Anlage, auch wenn jetzt die Märkte mit Liquidität, also mit Geld geflutet werden. Corona ist irgendwann auch vorüber und dann ist man da gut aufgestellt. Und das ist die ideale Anlage. Das schlägt immer noch jedes Bankdepot, diese ganzen teuren Fonds, die man kaufen kann. Ähnliches, alles, was man so da in einer Bank abgedrückt bekommt, es ist einfach besser, ja. Und wenn man sich da jetzt nicht sicher ist, dann kann man sich wirklich mal dieses Blackfolio anschauen auf der Webseite von uns. Denn das ist kostenlos, das ist ja einfach nur eine Idee, um einfach zu zeigen, so einfach kann man das aufteilen. Und ich kann euch wirklich ganz klar sagen, aus jahrelanger Erfahrung, aus Private Banking, kein Depot ist besser. Kein Depot ist besser in der Performance, in der, also dem, was rauskommt, wie ein MSCI World ETF. Man kann auch mehrere übrigens kaufen, weil das ja auch die Frage war, müsste man aber nicht. Also hier geht es ja um so das Thema, wie vertraue ich auch dem Emittenten dahinter? Also das ist ja keine Anleihe, also sondern wenn ich ein MSCI World All World Vanguard zum Beispiel kaufe, dann sind die Papiere physisch vorhanden. Also da habe ich dieses Ausfallrisiko in dem Fall ja so gar nicht. Und aber klar, wenn jetzt jemand sagt, gut, ich nehme immer so Aktions-ETFs, dann kann man natürlich auch mehrere kaufen. Also das nimmt sich dann nicht so viel. Aus meiner persönlichen Meinung, ich finde es immer schön, wenn die halt wirklich physisch, also wirklich diese Wertpapiere besitzen. Es gibt auch ETFs, die das nicht haben, die das also mit einem Swap abbilden. Das ist eine Komplexität für sich, aber man kann einfach darauf achten, dass die Wertpapiere wirklich im ETF vorhanden sind. Man steht eben da physisch dabei und man sollte an der Stelle nicht es nicht überkomplizieren, ne? Weil am Ende macht man dann gar nichts mehr und das ist schade, sondern wirklich einfach mal schauen. Vanguard All World ist eine Möglichkeit, aber einfach mal suchen nach MSCI World physisch replizierenden ETFs und dann kann man sich das auch anschauen auf Charts und kann das vergleichen und da sieht man, dass man da wirklich immer eine schöne Rendite hat und das ist immer noch die Top-Geldanlage. Da gibt es also, braucht man auch keine Jahresgespräche oder ähnliches, wie man es von Banken kennt. Und irgendwelches Palaver. Ich habe das manchmal mit ehemaligen Kunden noch, also jetzt eigentlich nicht mehr, aber früher hatte ich das eine Zeit lang, dass man dann da das Bedürfnis hätte, sich da dauernd zusammenzusetzen, irgendwas zu bequatschen. Also da gibt es nichts zu bequatschen. Man setzt es so um und fertig. Und dann hat man wirklich die beste Allround-Brot- und Buttergeldanlage aller Zeiten. Fertig. So, ich hoffe, dass am heutigen Tag, dass das erstmal genug dazu ist. Ansonsten würde ich natürlich das wieder aufgreifen, wenn die Frage wieder aufkommt. Also außer der üblichen Religionsfrage gibt es bisher keine Frage, die dauernd wieder auftaucht. Deswegen kann man das ruhig auch mehrfach aufgreifen, wenn jetzt hier jemand neu zuhört und das ein bisschen vertieft haben möchte. Ja, dann habe ich eine Frage diese Woche bekommen von einer mir unbekannten Leserin, aber das freut mich ja immer, wenn jemand Neues dazukommt und sich dann traut. Also sie ist 29, eine junge Frau. Und sie hat geschrieben, dass sie halt bei einem DAX 30-Konzern arbeitet und da kriegt sie das, also basierend auf ihrer Aussage, wirklich einen Zuschuss von das Unternehmen schießt also zum Eigenbeitrag 40% hinzu und man erhält die eigenen Aktien, ja. Also sie arbeitet beim DAX 30-Unternehmen und eigene Aktien können da, wie gesagt, gekauft werden. Dann gibt es einen Zuschuss dazu, auch einen weiteren Zuschuss, also so, dass sie nicht mal Ordergebühren hat. Und sie kann die Aktie auch jederzeit wieder verkaufen. Also es gibt keine Bedingungen, die daran geknüpft sind, was schon mal selten ist, muss ich sagen. Aber kann ja sein, klar, wenn sie so schreibt. Also gehen wir wirklich davon aus, sie kann es jederzeit verkaufen. Und sie hat das schon verstanden mit dem MSCI World und MSCI Emerging Markets, also dass sie lieber da rein investieren würde wie Einzelaktien wegen dem Klumpenrisiko. Also wenn man dann halt nur einen Arbeitgeber hat, und da kann ich ja wirklich aus eigener Erfahrung sprechen, einer meiner ehemaligen Arbeitgeber, da ist die Aktien weniger wie ein Zehntel wert von dem, was sie mal war. Also DAX 30 Unternehmen sind in den heutigen Zeiten, wo auch das Management schnell mal durchbrennen kann mit 2 Milliarden. Bei dem Unternehmen war ich allerdings nicht. Natürlich auch nicht mehr so sicher wie früher. Und jetzt ist aber nur die Frage, was soll sie tun? Ja? Soll sie diese Aktien kaufen und die 40% Zuschuss vom Arbeitgeber mitnehmen oder nicht? Also das ist ein bisschen die Verunsicherung. Ne? Und hier ist schon ein gewisser Konsens da, was ich festgestellt habe, auch von anderen, Lesern. Also einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, wenn es wirklich geschenkt ist. Ja. Es gibt ja diese bedingten Schenkungen, so wie bei Riester. Das halte ich echt für eine bedingte Schenkung, ganz klar. Also da kann man gar nicht davon die Rede sein, dass man sich da frei, dass man das Geld frei mitnehmen kann, sondern das sind Unmengen an Bedingungen geknüpft, die es halt als nicht mehr als Geschenk des Staates wirklich ausweisen. Aber so wie diese Leserin jetzt hier schreibt, ist es bei ihr eben so. Und da kann man dann wie folgt vorgehen. Die Frage ist, was sie geschrieben hat, was würdest du tun? Also diese Frage ist natürlich verständlich, aber auch immer problematisch zu beantworten, weil jeder in einer anderen Situation ist. Und an der Stelle kommt natürlich der übliche Disclaimer, also keine Anlageberatung und so weiter und so fort. Also ich äußere jetzt hier einfach nur meine persönliche Meinung. Gut. Wenn es so ist, wie sie eben schreibt, dann würde ich das auch mitnehmen. Man kann sich aber wunderbar absichern, indem man halt eben die dann nicht einfach quartalsweise oder sonst wie verkauft, diese Aktien, die man eben mit Zuschuss wirklich sehr günstig dadurch hatte, sondern man kann einen Stop-Loss-Kurs beziehungsweise Stop-Loss, einen Stop-Loss-Order setzen. Und das geht sogar bei, man soll es kaum glauben, bei Stop-Loss-Orders sind inzwischen sogar bei deutschen Brokern bekannt. Das war ja vor ein paar Jahren noch anders. Und kann er eben sagen, gut, wenn diese Aktie, die ich da habe, unter einen gewissen Wert fällt, dann wird die automatisch verkauft. Und hier müsste man jetzt eins sagen, und deswegen ist auch hier, weil die Leserin ist mir unbekannt, also liebe unbekannte Leserin, melde dich gern nochmal bei mir, wenn du wissen möchtest, wie das genau funktioniert und vor allen Dingen, wo man den Kurs dann charttechnisch setzt. Den Verkaufskurs. Aber grundsätzlich kann man das so machen. Das heißt, die Aktie, wenn die dann weiter steigt, und das ist eine Aktie, die die letzten Jahre immer gut gelaufen ist, wie sie geschrieben hat, dann bleibt also diese Aktie im Depot und es wird eben weiter nachgekauft von ihr mit dem Arbeitgeberzuschuss. Wenn aber der Markt crasht, dann wird zu einem bestimmten Kurs eben verkauft und dann wird das Geld frei. Durch diese Stop-Loss-Order und man kann natürlich dann in den ETF investieren, das frei werdende Geld. Das ist eine schöne Sache, ne? Weil da begrenzt man sein Risiko schon sehr stark. Ne? Also das Klumpenrisiko reduziert sich doch um einiges, crasht, es wird automatisch abverkauft unter einer gewissen Linie und man investiert dann in einem Krisenszenario in den MSCI World über einen ETF. Das ist eigentlich die beste Lösung dann dafür. Ne? Ja, aber wie gesagt, zu der Setzung dieses Stop-Loss-Kurses würde ich einfach bitten, liebe Leserin, melde dich einfach da nochmal, falls du da weitere Informationen brauchst, weil da kann ich jetzt in dem Rahmen nicht direkt drauf eingehen. Da bräuchten wir auch ein Video einfach dazu. Gut, das ist so die zweite Frage. Also wir sehen, das konzentriert sich hier bei, das ist jetzt Minute 13, viel auf das Thema Anlage. Aber um das zusammenzufassen, wirklich geschenktes Geld, also bedingungslos, sollte man immer mitnehmen. Das ist leider in den wenigsten Fällen der Fall. Aber wenn man so ein Arbeitgeberprogramm hat, kann das durchaus attraktiv sein. Und ganz klar, MSCI World, also ETFs auf den MSCI World. Physisch, also wo die Aktien wirklich da vorhanden sind, das ist immer noch die Top-Geldanlage, gerade in den Zeiten von der Geldmengenausweitung, weil ich kann mir außer kurzfristige massive Einbrüche, kann ich mir langfristig keinen Kurseinbruch jetzt vorstellen momentan, weil die Geldmenge einfach viel zu groß ist, das ganze billige Geld. Und wir haben das in fast allen Märkten. Also wir haben das bei Euro, beim Euro, beim US-Dollar, beim Pfund, überall sehen wir das. Momentan ist, trotz dass wir hier so eine Art gelebten Sozialismus immer mehr einführen in der EU und es immer mehr Zombie-Unternehmen gibt, also die eigentlich pleite sind, haben wir eine interessante Entwicklung im Dollar. Ja. Und das hatten wir schon lange nicht mehr, wo wir schon fast bei der 1,20-Marke stehen. Momentan läuft es also in den USA auch nicht gerade prickelnd. Mal gucken, wie sich das auswirkt, wenn wir dann die Wahlen im Herbst haben. Aber all diese Themen sind nicht weiter relevant, wenn man so investiert ist. Also Altersvorsorge, passiv, langfristiges Geld anlegen, ist das immer noch die Top-Wahl, einen MSCI World ETF zu kaufen. Ja, das ist jetzt Minute 15, da setze ich dann auch meine Marke, weil dann kommen jetzt die sonstigen Blackwater.live-Themen und die interessieren meistens nicht alle von meinen Lesern, deswegen habe ich sie immer hinten angestellt. Aber ich finde sie eigentlich fast noch wichtiger, nur ist natürlich Geschmackssache. So, Minute 15. Sonstige Blackwater.live-Fragen. Das sind unsere Themen eben, die wir sonst haben. Und da hat jemand wirklich eine ganz heftige Frage gestellt. Wie kann ich mich mit den Grundlagen einer Religion beschäftigen? Das kam aufgrund eines Artikels, den ich unter anderem ja in Israel angefangen habe zu schreiben. Und weil ich ja immer wieder darauf verweise, dass man sich damit wirklich auseinandersetzen muss, denn also wir haben hier nur ein Leben. Also ungeachtet dessen, was man jetzt glaubt, sind wir uns, glaube ich, einig, dass man ein Leben hier hat auf der Erde. Also asiatische Glaubensrichtungen sind auf meiner Seite nicht vertreten. Da bin ich auch raus aus dem Thema, aber gut. Und dementsprechend kann es sehr gefährlich sein, da in dem falschen Fahrwasser unterwegs zu sein. Und zwar selbst, wenn das die harmloseste Religion der Welt ist. Also nicht irgendwas Stranges, sondern es kann halt pure Zeitverschwendung sein. Ne? Also muss man ganz klar sagen, weil und Zeit ist das Wichtigste, was wir haben. Also wir haben nur ein Leben und Zeit ist das Wichtigste, was wir haben. Und wenn jetzt irgendwie die Hälfte meines Lebens verplempert wird und ich dann feststelle, ups, diese Religion, dieser Glaube hat überhaupt gar keine Grundlage, das ist wirklich pure Erfindung, ja, oder weil sich irgendwelche Leute da bereichern wollen oder eine Psychosekte, was weiß ich was, dann ist das natürlich schon bitter. Also das ist ein großer Schock, wenn man das erst am Lebensende entdeckt, ja. Gut, und die Grundlagen einer Religion, das ist ja das, wo ich mit vielen von euch immer wieder auch im Gespräch bin, was ich auch super selber, also das ist eins der Wahnsinnsthemen des Lebens, ja. Da können wir jetzt sagen, also von dem Judentum, Christentum, Islam, die Grundlage sind die Bücher, ja. Also das Judentum hat die Tora und die Propheten, das ist ja der hebräische Teil der Bibel. Das ist also auch in der christlichen Bibel komplett drin. Nur ist die christliche Bibel geht ja noch weiter. Die hat ja dann noch das Evangelium. Das sind diese Berichte, die manche noch aus dem Religionsunterricht, aus der Kirche vielleicht kennen. Also Matthäus, Markus, Lukas und so weiter. Ne? Also diese Berichte über Jesu Handeln. Und hat dann geht es natürlich weiter mit den Paulusbriefen und Petrus. Das sind diese christlich-griechischen Schriften. Also das heißt, Grundlage beim Judentum wäre also Tora und Propheten. Grundlage beim Christentum wäre die Bibel, wie wir sie hier im Westen kennen, als Ganzes. Und Grundlage für die Muslime wäre natürlich ganz klar der Koran. Und jetzt kann man sich da wirklich stark, ja, wie soll man sagen, reinarbeiten und es kann dann sehr unübersichtlich werden. Das wird es ab einem gewissen Punkt immer. Aber die Grundlage einer Religion ist ja, also entweder ist es eine muslimische, ne, also eine der Islam oder eine der vielen, es gibt sehr viele Varianten von Richtungen davon, oder im Christentum eine der vielen christlichen Varianten, oder im Jüdischen gibt es nicht ganz so viele Varianten oder das, ne? Das wird wahrscheinlich der seltenere Fall sein. Also wir haben überhaupt gar keine Zuhörer oder Leser, also meines Wissens nach, die jetzt aus dem jüdischen Glauben kommen. Aber das wäre die Grundlage, dass man dann diese Bücher liest, ja, weil so wie ich das immer sage bei dem Thema Geldanlage, um mal einen Vergleich zu machen, was ist, wenn es ein Doom-Szenario gibt und die Welt untergeht, dann ist ja alles Geld wertlos. Wie kann ich mich dagegen absichern? So gibt es auch ein Doom-Szenario bei der Religion. Das Doom-Szenario bei der Religion ist, es gibt keinen Gott. Ja? Das wäre das absolute Doom-Szenario. Dann ist also alles umsonst und alles ist hinfällig. Ich persönlich glaube aber an Gott und glaube nicht, dass das so ist. Ja? Also, um das vorweg einzuschieben. Und das ist so der Punkt also für dich, wenn du jetzt zuhörst. Die Frage ist, also gibt es einen Gott, ja oder nein? Das ist so das grundsätzliche Thema, also Evolution, Schöpfung etc. Ganz grundsätzlich, ohne voreingenommen zu sein. Ne? Das ist die Frage. Also dafür sage ich für mich, das Leben ist so komplex. Die Natur, das Universum, alles, was man darüber erfahren kann, weist eine unglaubliche Komplexität bis ins kleinste Detail auf. Also halte ich für absolut unwahrscheinlich, dass das durch Zufall entstanden ist. Und also die Wahrscheinlichkeit, dass das jemand gemacht hat, ist eindeutig höher, egal wie wir den jetzt nennen, Gott oder sonst wie. Ne? Okay, also wir gehen jetzt nicht von einem Doom-Szenario aus. Und dann würde man als nächstes sagen, okay, gibt es halt einen Gott und wer ist das und so weiter. Und das sehe ich jetzt einfach mal als gesetzt, ja, um das so ein bisschen schematisch aufzubauen. Und dann müsste man sagen, okay, also wenn diese Bücher, und die sind wirklich unglaublich interessant, also die Bibel und der Koran, sich damit zu beschäftigen, und mit Bibel meine ich wirklich die ganze Bibel, ne? Also nicht nur die Kirche, christliche Schriften, sondern alles, vor allen Dingen auch die hebräischen Schriften. Und da merkt man halt wirklich, wie komplex das ganze Thema ist. Und wenn diese Bücher natürlich letzten Endes in irgendeiner Form eine Botschaft an uns Menschen sind, dann ist das die Botschaft, ja. Und dann ist natürlich die Frage, inwieweit meine Religion, also wenn ich mich jetzt mit irgendeiner auseinandersetze, danach handelt, nach dem, was da steht, ja. Und hier wird man dann Folgendes feststellen: Also es gibt zigtausende Untergruppierungen von dem Islam, Christentum und auch selbst vom Judentum. Und dann müsste man natürlich schauen, wo man für sich eine große Schnittmenge findet, ja. Das ist ganz klar. Aber das ist ja kein theologischer Podcast hier. Also ich kann auch in der kurzen Zeit nicht alle Fragen dazu beantworten. Man kann nur eines sagen. Was ich immer so eine grundsätzliche Sache finde, ist, und da sind sich zum Beispiel zumindest mal Christen und Muslime einig, weil die beide Jesus Christus anerkennen in der Form, dass er eben auf der Erde war als historische Person. Das ist, glaube ich, inzwischen auch relativ unumstritten in der Forschung. Und er halt klare Aussagen getroffen hat. Ne? Also egal, was ich jetzt glaube, ob Jesus Gott ist oder nicht, das spielt jetzt alles erstmal keine Rolle, sondern was ist die Aussage von Jesus Christus? Und er sagte, er hat das immer auf zwei Sachen bezogen, die das Wichtigste sind. Ja? Und weil oft wurde Jesus Christus gefragt, was muss ich tun, um halt gerettet zu sein oder ewiges Leben zu haben? Das ist ja der Menschheitstraum in einer zukünftigen anderen Welt, wo auch immer die ist. Und da hat er, diese Frage wurde ihm oft gestellt, ja, und da hat er eben immer ganz klar geantwortet. Und wenn jemand mag, kann ich auch die Quellen dazu schicken, um es nicht zu kompliziert hier zu machen. Aus der Schrift jedenfalls sagte er immer ganz klar, das Wichtigste ist also, Gott zu lieben, mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ne? Also eine wirklich echte, ungeheuchelte Verbindung zu haben, sozusagen, ja. Und das wirklich ernst zu nehmen. Also geht es nicht um Heuchler, die irgendwas machen für andere, sondern wirklich ich selbst. Ich mit mir selbst bin ich da. Wie denke ich über Gott und suche ich da wirklich danach und interessiere mich dafür und fange ich an, sozusagen deine Liebe dafür aufzubauen. Also das ist das eine und den Nächsten wie sich selbst. Und das darin stecken diese ganzen Gedanken, anderen zu helfen, für sie da zu sein. Man wird nicht, kann nicht mit jedem Freund sein, das ist ja klar. Aber wie in dieser Zeit, ja, wie sieht man andere Menschen und das wirklich so gut, wie es irgendwie geht, Frieden miteinander zu halten, und zwar mit allen Menschen. Auch hier hat Jesus ein paar richtig krasse Sachen gesagt, also wo er wirklich sagt, okay, also wenn ihr euch nur um eure eigenen Leute kümmert, und das, was in dem Fall waren es ja die Juden, die also nur das Gleiche glauben wie ihr. Und wo seid ihr da besser als andere? Auch so eine Aussage, womit man eigentlich fast alle Religionsgemeinschaften zerfetzen kann. Also die Aussagen von Jesus Christus. Ne? Also ist Jesus Christus für mich gesetzt oder nicht? Und da haben wir für Juden, nicht für Juden, für Christen und Muslime ist Jesus eine reale Person, eine der wichtigsten Personen, die jemals auf der Erde war. Und das schon als Messenger, als Prophet sozusagen und als Botschafter von Gott, ja, eine ganz klare Aussage. Und auf der muss man aufbauen. Und da kann man dann sagen, kann sich auch mit seiner Religion beschäftigen, inwieweit folgt die Religion oder die Glaubensgemeinschaft, mit der ich mich beschäftige, diesem Bild, ja. Also, und da seht ihr, das ist eine ganz einfache Sache. Da kann man schon mal anfangen und da scheidet das meiste dann, also, ja. Probiert es einfach aus. Die meisten stülpen dieser Sache vieles anderes über, ne? Aber man muss dann noch das, aber man muss dann noch das und jenes und machen eigentlich das, wovor Jesus immer warnte, also Unmengen an Lasten und Zusatzregeln und sonstige Dinge. Also das sind ganz klar Dinge, die der Schrift eben widersprechen. Ne? Und das ist so der Punkt. Also ihr werdet da keine perfekte Lösung finden, aber das ist schon mal ein guter Einstieg, sich mit der Grundlage einer Religion zu beschäftigen. Ist wirklich die Bibel und der Koran. Also damit deckt man diese monotheistischen Religionen ab, Judentum, Christentum und Islam, und kann sich da weiter reinarbeiten. Und das ist auch sehr unvoreingenommen. Und das ist das Nächste, was ganz, ganz, ganz wichtig ist: Unvoreingenommenheit. Ja. Und zwar, wenn man sich da, es ist verlockend, sich da irgendwie eine Hilfe zu holen, und ab einem gewissen Punkt wird man mit anderen Menschen auch reden und sich da weiter informieren, aber das sollte man auch nicht zu früh machen, weil sonst wird man sofort beeinflusst und auch ein Stück weit ein bisschen indoktriniert, also von diesen Ansichten, die dann schon vorgefiltert sind. Und da kommt jemand, okay, ich helf dir damit, ja, und dann kriegt man schon so eine durchgefilterte Variante davon. Das ist schlecht, ne? Sondern man muss das unvoreingenommen sich mit der Bibel und dem Koran auseinandersetzen und das ein bisschen auch auf sich wirken lassen und wirklich offen durchdenken. Also wir sind alle von vielen Vorurteilen geprägt, und das ist keine einseitige Sache. Das bezieht sich jetzt nicht nur auf Muslime oder so, weil das jetzt die sind, die halt oft auf sich aufmerksam machen, teilweise auch zu Recht, ne? Aber das kann man auf alles beziehen. Also überall hat man ja Vorurteile gegenüber anderen Menschen. Das steckt so in uns drin. Das ist richtig schwer, das auch zu überwinden. Und natürlich haben wir auch diese Vorurteile gegenüber der Religion, also jeder von uns. Aber da muss man wirklich mal ganz neutral sein und sagen, gut, man kann sich so eine Pro- und Kontraliste machen, sagen, das finde ich gut, das finde ich nicht gut, hier folgt das der Schrift, da folgt das nicht der Schrift. Und es ist nur so, dass man halt also man wird am Ende nicht durch dieses Thema Religion, das ist keine Rettung oder keine Zukunft durch Mitgliedschaften oder ähnliches, sondern das ist ganz tief in diesen Büchern verankert, letzten Endes, sondern durch das, was man selber wirklich ist innerlich, ja, also durch Glauben, echten Glauben und wirklich so diesen tiefen Wunsch, auch wirklich Gott zu finden. Und das ist so der Punkt. Also ich versuche das wirklich so ganz neutral euch rüberzubringen. Ich hoffe, dass es mir halbwegs auch schon mal gelungen ist, aber das wäre ein guter Ansatzpunkt, sich damit zu beschäftigen. Und ihr werdet sehen, ob das dann was für euch ist oder ob das eher nichts für euch ist. Sobald man dann natürlich den nächsten Schritt geht und auch mit anderen Menschen zu tun hat, die jetzt einen bestimmten Glauben haben, das lässt sich ja nicht ganz verhindern, um es mal so zu sagen. Und Gemeinschaft ist auch wichtig. Da wird man schon ein paar Kompromisse eingehen müssen. Aber das Wichtige ist, dass man diese beiden Kernaussagen von Jesus Christus, den Christen und Muslime akzeptieren, wirklich annimmt, ja. Und weil das sollte man sich nicht nehmen lassen. Und die Gefahr ist groß, sobald ich mich jetzt dann irgendwo festlege auf was, dass dann dieses eigentlich Entscheidende ersetzt wird, ne? Und dass man dann nachher an ganz andere Dinge glaubt oder andere Sachen wichtiger sind. Dann sagen die Leute, ja, ich bin Katholik oder dies oder das, ja. Und dann ist auf einmal die Institution, Kirche und Gemeinschaft wichtiger wie die eigentliche Schrift. Und das ist eine ganz große Gefahr. Wow, okay, also ich hoffe, dass diese Frage jetzt so ein bisschen beantwortet werden konnte. Dann noch die zweite Frage: Für welche Hilfsorganisation soll ich mich entscheiden, wenn ich spenden möchte? Ja, da hat jeder natürlich die persönliche Auswahl. Ich persönlich, da muss man sich auch mit denen auseinandersetzen, was die wirklich tun. Ich finde Ärzte ohne Grenzen eigentlich am besten, weil die halt politisch neutral sind. Die sind politisch und religiös neutral und können deswegen wirklich frei agieren. Das ist auch eine gute Verwendung der Spendengelder nachgewiesen. Und sie sind halt immer die meistens als erstes und auch, vor allen Dingen auch bis zuletzt an einem Ort sind. Und sie sind unvoreingenommen gegenüber den Menschen. Also sie haben jetzt keine Präferenz für eine Religion etc. Und eben auch politisch nicht. Und deswegen finde ich sie gut. Aber es gibt natürlich auch viele andere. Manche wollen auch nur Kindern helfen und etc. Das geht auch alles. Also die Frage kann ich nicht ganz beantworten. Ich kann nur sagen, warum ich persönlich Ärzte ohne Grenzen sehr, sehr gut finde und wichtig finde. Und die unterstütze ich halt sehr, sehr gern aus dem Grund. Da kannst du dich natürlich dem einfach anschließen. Ja, also das ist wirklich so ein Allrounder, aber die wirklich gute Arbeit machen. Und die Leute, die dort arbeiten, also die können viel mehr Geld verdienen von ihrer Qualifikation. Also das ist wirklich eine große selbstlose Hilfeleistung, die sie bringen. Und das ist das, was mich auch immer berührt, ne? Wenn man jetzt zum Beispiel in den Libanon schaut, das war mein letzter Satz in der letzten Minute oder meine letzten Gedanken. So viele Menschen, die da selbstlos echt helfen. Manche helfen, obwohl sie selbst nichts haben. Es ist unvorstellbar, also wie stark Menschen sein können in schweren Krisen. Und dann doch alle Schranken überwinden und füreinander da sind, egal welche Konfession sie haben, egal welches politische Lager. Am Ende halten sie wirklich zusammen, und das ist unglaublich beeindruckend. Und wie ich schon oft gesagt habe in meinen Podcasts und Artikeln, Es gibt nichts Schlimmeres wie diese ganzen Spalter, wo sich einer für besser hält wie den anderen. Ne? Also das ist echt das Schlimmste. Ja, soweit. 30 Minuten länger soll es nicht sein. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche. Der Artikel wird jetzt online gestellt mit dem Podcast. Diesmal auch ganz klar markiert. Also ab der Minute 15 geht es in die sonstigen Blackwater-Themen rein. Ist also vielleicht nicht für jeden was. Aber ja, vielen, vielen Dank. Übrigens fast 400. Mal sehen, wie es jetzt weitergeht. Ich verfolge das Ziel mal weiter. Ich bin jetzt ein bisschen ehrgeizig. Wie viele Menschen findet man da draußen, die sich für Blackwater Live-Themen interessieren? Denn das sind schon, glaube ich, echt sehr spezielle Themen. So würden es die meisten Menschen, glaube ich, sagen, wenn man es in Deutschland befragen würde zu so einer Seite wie Blackwater.live. Fängt schon beim Titel an. Nebenbei bemerkt, ist ja ganz böse. Rüstungsunternehmen. Wurde mir letztens gesagt, deswegen muss ich gerade drüber lachen. Gut, ja, ihr Lieben, ich wünsche euch was und bis zum nächsten Podcast. Ich arbeite an der Seite weiter und es kommen natürlich in Kürze auch dann wieder Artikel zum Lesen, so wie ihr es gewohnt seid. Bis bald, bleibt gesund.